Gestern hatten wir ja schon zwei Prinzipien miteinander angeschaut zum Thema das Reich, wie das bei uns wirksam werden könnte. Und ich hatte das gestern gesagt, möchte das nochmal wiederholen. Das Thema, das Reich Gottes im Neuen Testament in den Evangelien, das ist ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Und in 3, 4 Lehren können wir wirklich nur einige Punkte anschauen. Und was ich mir so ein bisschen dabei wünsche, ist, dass das eine praktische Auswirkung hat oder dass wir ein praktisches verstehen, was bedeutet das in dem Alltag für mich, vielleicht auch miteinander beten. Andi und ich hatten uns vorher ausgetauscht, was wir in den nächsten Abenden uns so vorstellen. Aber zunächst mal wollte ich einfach ein paar Grundlagen legen und wollte uns einladen, auf das Kapitel 2 zu blättern. Hoffentlich haben alle Stifte mitgebracht, die werden wir jetzt brauchen. Das Wichtigste steht nicht im Skript, das sage ich alles, oder beziehungsweise kann man sich hineinmalen. Das, was als Erklärung gedacht ist, steht eben nicht im Skript drin. Ich lese mal einen Abschnitt aus Matthäus 12, Vers 22, der ist auch abgedruckt im Skript. Und dem wollen wir ein kleines bisschen näher schauen, um dort einige Prinzipien wahrzunehmen zum Thema das Reich. Matthäus 12, 22. Vielleicht erst nochmal, soweit diese Aufnahmen mitgeschnitten werden, dass man später weiß, wann endlich die Lehre losgeht. Also der große Moment ist jetzt. Das Reich des Lichtes und das Reich der Finsternis. Absatz 2.1, Matthäus 12, 22. Dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Und es erstaunten die ganzen Volksmengen und sagten, dieser ist doch nicht etwa der Sohn Davids? Die Pharisäer aber sagten, als sie es hörten, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch den Beelzebul, den obersten der Dämonen. Da er, das ist jetzt Jesus, aber ihre Gedanken wusste, sprach er zu ihnen, jedes Reich, das mit sich selbst entzweit ist, wird verwüstet. Und jede Stadt oder jedes Haus, die mit sich selbst entzweit sind, werden nicht bestehen. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit, wie wird denn sein Reich bestehen? Und wenn ich durch Beelzebul die Dämonen austreibe, durch wen treiben eure Söhne sie aus? Darum werden sie eure Richter sein. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken eindringen und seinen Hausrat rauben, wenn er nicht vorher den Starken bindet? Dann wird er sein Haus berauben. Zunächst mal ein paar Kommentare über diesen Abschnitt, wo der steht in den Evangelien. Wenn man das genauer beobachtet, das kommt aus diesem Absatz jetzt nicht heraus. Bis zu diesem Zeitpunkt, alles vor Matthäus 12, wurde Jesus mehr und mehr, könnte man sagen, im positiven Sinn berühmt. Die Menschen liefen ihm nach, große Menschenmengen, alle haben sich über ihn gefreut, alle waren begeistert. Und wenn man das Matthäus-Evangelium nach diesem Abschnitt anschaut, ab dieser Zeit wurde Jesus weniger berühmt. Weniger haben die Leute ihn öffentlich nachgefolgt, sondern genau das Gegenteil. Und er fing an, sich mehr und mehr zurückzuziehen und sich mehr und mehr den Jüngern zu widmen und nicht mehr so sehr so eine öffentliche Schau, könnte man sagen, zu veranstalten. Dieser Abschnitt ist wie eine Wasserscheide. Davor war sehr viel Dienst nach außen und danach fängt jetzt der erste Dienst bei den Jüngern an. Ich möchte uns ein paar Aussagen machen. Ich habe die für uns schon ein bisschen zusammengefasst, dass man die nicht alle mitschreiben braucht. Aus diesem Abschnitt können wir eines schon mal ganz deutlich feststellen. Satan existiert und er hat ein Reich. Da würden bei dieser Aussage schon manche moderne Theologen einen Herzanfall bekommen. Denn das ist so die moderne Sicht von der modernen Theologie, von der ich manchmal nicht sehr überzeugt bin, dass die wirklich noch so ganz bibeltreu ist. dass es erstens keinen Satan gibt und zweitens keine Hölle oder keine Reich der Finsternis oder ähnliches. Nun sagen wir uns nicht gegenseitig unsere Meinung, sondern wir zitieren nur Jesus. Vers 26 sagt er, und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Satan hat ein Reich. Und gleich dem gegenübergestellt möchten wir auch sagen, und Gott hat ein Reich. Vers 28. Wenn ich aber durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist also das Reich Gottes zu euch gekommen. Es gibt ein Reich Satans. Und wer ist der Herrscher drüber? Satan. Und es gibt ein Reich Gottes. Und wer ist der Herrscher darüber? Jesus. Und diese Reiche stehen in Konflikt miteinander. Diese Reiche prallen heute in unserer Gegenwart. Licht und Finsternis, das Reich Satans, das Reich Gottes aufeinander. Das wollen wir sehr, sehr genau wahrnehmen. Und wenn wir das Reich Satans verneinen, dass es es nicht gibt, und Satan und sein Reich nichts existiert, dann haben wir eine große Menge Probleme, um viele Dinge, die in der Welt geschehen, zu erklären. Ich finde es irgendwie ganz eigenartig. Es gibt Menschen, Gläubige wie Ungläubige, die leben Tag für Tag dahin. Und plötzlich gibt es ein großes Problem. Vielleicht eine Naturkatastrophe oder einen schlimmen Autounfall oder Flugzeugunfall. Und diese Menschen, die normalerweise sich überhaupt keine Gedanken über Gott machen, plötzlich fragen sie, wenn es ein Gott der Liebe ist, wie kann er das alles zulassen? Die ganz einfache Antwort ist, es hat nichts mit Gott zu tun. Das kommt alles vom Satan. Satan hat ein Reich und es existiert heute. Aber eines der großen Vorgehensweisen vom Satan ist, um sich selber so weit wie möglich in der Verborgenheit zu halten. Und wenn Menschen in Vollmacht im Reich Gottes wirksam sind und auftreten, dann kann das Reich Satans nicht weiter in der Verborgenheit bleiben. Und das ist, was man hier sieht. Und überall, nicht nur hier, wo Jesus auftrat, da war wie ein ganz scharfes Licht, wurde auf die Situation gebracht. Und dann wurden die Werke der Finsternis offenbart. Was vielleicht noch interessanter ist und sehr real, jedes dieser beiden Reiche, das Reich Satans, der Finsternis, und das Reich Jesu, des Lichtes, hat echte Power. Das sind keine theoretischen Dinge, das ist echte, wirkliche Power. Und jedes Reich hat eine Auswirkung. Ich habe das ein bisschen hier dargestellt. Die Zusammenfassung unter dem Absatz 2.2, das Reich Satans. Hier gleich zu Anfang, Vers 22, dann wurde ein Besessener zu ihm gebracht, blind und stumm, und er, Jesus, heilte ihn, so dass der Stumme redete und sah. Die Auswirkung unter anderem, in diesem Fall von dem Reich der Finsternis, ist Blindheit, Stummheit, Krankheit. Und das Reich Jesu hat auch eine Auswirkung. In diesem Fall, dass die Stummheit, die Krankheit, der böse Geist weichen musste und die Person freigesetzt wurde. Diese beiden Reiche, das Reich der Finsternis und das Reich des Lichtes, haben beide echte Power und die stehen in Konflikt miteinander. Aber die gute Nachricht ist, wo das Reich Jesu, das Reich des Lichtes, kommt, muss das Reich der Finsternis weichen. Die beiden können nicht im gleichen Moment hier bei uns wirksam sein. Das eine wird dominieren und das andere muss weichen. Und unser Ziel ist sicherlich, dass das Reich Jesu dominiert und über die Mächte der Finsternis regiert. Vielleicht noch eines. Und das ist mit eine Sache, die wir nicht aus dem Blick lassen wollen. Matthäus 12, Vers 26, unten auf der Seite 7. Ich habe den Vers nochmal abgedruckt. Und wenn der Satan den Satan austreibt, so ist er mit sich selbst entzweit. Wie wird denn sein Reich bestehen? Oder anders ausgedrückt, aus diesem Abschnitt kann man herleiten, das Reich Satans ist nicht entzweit. Das Reich Satans steht als Einheit da. Mit echter Power. Für dich und für mich in unserem praktischen Umgang, in unserem Wandel, in der Nachfolge Jesu, wäre es wichtig, dass wir zwei Dinge persönlich sehr genau wahrnehmen. Wir können zwei Arten von Fehlern machen. Die erste Art von Fehler ist, wir unterschätzen das Reich Satans. Es macht mich manchmal ein bisschen besorgt, wenn man so irgend so ein Tierlein da gemalt steht mit Hörnlein und einem Schwänzlein und Hufen und vielleicht so ein Gäbelein und sagt, ja, sag mal, vor so einem Wesen brauchen wir doch nicht Angst haben. Und dann wird der Satan mit seiner Macht verniedlicht. Dann unterschätzen wir Satan. Das ist ein gravierender Fehler. Ich habe die Verse hier im Skript nicht aufgeschrieben. Wir können es mal schauen. Im Judasbrief, Jakobusbrief und im Petrusbrief stehen Aussagen, dass wir uns hüten wollen, die Mächte der unsichtbaren Welt zu verniedlichen. Das zeigt, wenn wir keine Ahnung haben, dann verniedlichen, dann verharmlosen wir das Reich Satans. Das Reich Satans ist eine höchst organisierte Struktur. Und Jesus selber sagt, es ist in sich selber nicht entzweit. Satan hat eine ganz starke organisierte Struktur. Es wird ein bisschen diese Lehre überschreiten. Ich kann es nicht alles hier aufgreifen. Aber die Ursprünge von Satan, das kann man in Jesaja 22 lesen und Hesekiel ist das, glaube ich, Vers, ich weiß nicht genau, 28 oder so, oder Jesaja 24, Hesekiel 28, ich habe die Verse jetzt nicht parat, dass es gab eine Rebellion in der Himmelswelt und einen Kampf und Satan wurde aus der Himmelswelt herausgeworfen. Satan war vorher, war sein Name Luzifer, der Erleuchtete. Er war in der nächsten Nähe von dem Thronsaal Gottes. Dann ging er in Rebellion, wurde ausgeworfen und nahm ein Drittel der Engel mit sich. Und hat diese Struktur von der Himmelswelt, die hat er so übernommen. Das dämonische Reich Satans ist höchst organisiert und strukturiert. Nur dafür kriegt Satan nicht die Ehre, sondern das hat er alles von Gott gestohlen. Er hat ein Drittel der Dämonen, der Engel mit sich genommen und die sind jetzt die dämonischen Engel hier auf Erden. Wir machen einen ganz gravierenden Fehler, wenn wir Satan verniedlichen, verharmlosen und ihn dabei unterschätzen. Der zweite Art von Fehler ist, dass wir Satan überschätzen. Und dass wir vor lauter Angst und Furcht uns dauernd zittern und verbergen wollen, uns schützen wollen. Meine Bibel sagt, und deine sagt das auch, dass Jesus hat durch den Sieg am Kreuz alle Mächte der Finsternis überwunden und sitzt heute zur Rechten des Vaters hoch über alle Mächte der Finsternis, über jeden Namen, über jede Macht, jede Gewalt. Also es ist nicht so, dass man sich vorstellen könnte, so angstvoll, tja, Satan hat ein organisiertes, gefährliches Reich und Jesus hat das Reich des Lichtes. Ja, Gott sei Dank gibt es das Kreuz Jesu, wo der Sieg war. Also mit knappe Not hat Jesus zum Glück, Gott sei Dank, den Sieg am Kreuz errungen. Dann haben wir auch keine Ahnung, was die Bibel sagt. Sondern die Bibel sagt, dass Jesus hat den Namen über alle Namen und sein Thron und sein Reich ist hoch über alle Mächte der Finsternis. Und was ich mir wünsche und vorstelle für dein Leben, für mein Leben, dass wir durch biblische Wahrheiten anfangen zu verstehen, dass wir den Satan und sein Reich richtig einschätzen. Nicht zu tief verharmlosen, verniedlichen und nicht zu hoch, dass wir davon überwältigt sind oder beeindruckt sind. Jesus war nie von Satan und seinem Wirken beeindruckt. Ich möchte das, was man hier in diesem Abschnitt liest, möchte ich noch ein kleines bisschen zusammenfassen mit einem Diagramm. Zunächst mal ganz allgemeine Aussagen, die wir dann noch ein kleines bisschen präzisieren wollen. Drei Merkmale von einem Reich. Das dürft ihr euch alles ins Heft malen, liebe Kinder. Am Ende kontrollieren wir das und wer das schön gemalt hat, kriegt einen goldenen Stern. Jedes Reich, ein weltliches Reich oder ein geistliches Reich, hat einen Herrscher. Jedes Reich. Einen Herrscher, für uns in unserer modernen Zeit vielleicht nicht mehr so üblich, einen König oder eine Königin. Aber hat einen obersten Herrscher. Häufig ist das in unserer modernen Zeit eher ein Präsident des Landes, aber jedes Reich, ein weltliches Reich, ein geistliches Reich, hat einen obersten Herrscher. Dann hat jedes Reich einen Bereich, über den dieser Herrscher herrscht. Bei weltlichen Reichen ist das ein geografisches Reich mit echten Landesgrenzen. Im Geistlichen eher nicht. Und dann hat jedes Reich eine echte, ich habe das vorhin gesagt, Power eine echte Kraft, ich nenne das jetzt mal hier im übertragenen Sinn, eine Regierung mit Befugnis. Und das sehen wir in jeder modernen Welt, dass eine Regierung in einem Land hat echte Power. Mir fehlen manchmal die deutschen Begriffe. Ich sage das, vielleicht hilft es dem einen oder anderen, weil das ja eine internationale Gemeinde ist, die vielleicht, wo manche das im Englischen besser kennen. Im Englischen würde sagen, every kingdom has got a ruler oder a king. Und dann hat every kingdom has got a realm. Oder a sphere, eine Domäne. Und, das ist das Wort, das mir am meisten im Deutschen fehlt, every kingdom has got dominion. Dominion könnte man im Deutschen so viel übersetzen, aber das Problem ist, wir haben einen Herrscher und wir haben ein Reich. Das Wort, das ich dann für das Wort Dominion im Deutschen wähle, ist eine Herrschaft. Das ist ein bisschen lahm im Deutschen klingt. Das ist wie ein Herrscher mit Herrschaft. Ist es ein bisschen schwierig, um das so zum Ausdruck zu bringen. Regierungsgewalt wäre vielleicht Regierungsgewalt. Die Sache ist, dass man im Griechischen gibt es dafür eine ganze Palette von sehr, sehr differenzierten Begriffen, die sich kaum ins Deutsche so übersetzen lassen. Man kann von Macht, Kraft, Stärke und Ähnliches reden und weiß eigentlich nicht, was das Ursprüngliche im Griechischen. Dann möchte ich noch einen Gedanken hinzunehmen und der schließt an bei unserer Predigt von gestern. Spezifisch für Gottes Reich könnten wir dieses Diagramm, das haben wir in unserem Skript auf der zweiten Seite, das wäre Seite 9, für Gottes Reich. Der König ist im Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters und er heißt Jesus. Aber sein Bereich, dieser Bereich, seine Sphäre, den beschreiben wir als Reich des Lichtes. Und in Johannes 1 steht ja, das Volk, das im Finstern saß, hat ein helles Licht gesehen, so ein bisschen frei zitiert. Als Jesus kam, brachte er das Licht Gottes auf die Erde. Dann hier die Herrschaft. Die Herrschaft. Und wie wird im Reich Gottes Herrschaft zum Ausdruck gebracht? Das ist, was wir am Sonntag gehört haben. Durch, je nachdem, welche Formulierung man nimmt, am Sonntag wurde das zum Ausdruck gebracht bei dem römischen Hauptmann, Befehlsgewalt. Und deswegen schreibe ich noch das griechische Wort dazu, ist Exousia. Und wie wird es noch zum Ausdruck gebracht? Durch Kraft. Und das griechische Wort dazu ist Dynamis. Wie wird Exousia zum Ausdruck gebracht? Durch Sprechen. Sprechen, proklamieren, beten. Und Dynamis wird zum Ausdruck gebracht durch Anrühren. Und damit haben wir ein Bild. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters, wo er herrscht, wo sein Name über dem Reich des Lichtes ausgesprochen wird als König der Könige. Da gibt es einen Bereich. Und innerhalb von diesem Bereich, dort wird seine Herrschaft ausgeübt. Und diese Herrschaft wird hier in unserer Mitte oder in dem Umfeld, wo ich stehe, oder ganz praktisch in meinem Alltag, auf zwei Arten können wir das ausüben. Das eine ist durch Aussprechen und das andere ist durch Handauflegung. Ich habe ein sehr genaues Studium gemacht von den Heilungen und den Dämonenaustreibungen, die es im Neuen Testament gibt. Bei den Dämonenaustreibungen, das sind etwa 6 oder 7, wird nicht einmal, dass Jesus die Menschen, die gelitten hatten unter der Kraft Satans, nicht einmal werden die angerührt. Ausschließlich nur durch Sprechen. Er gebietet oder gebot, den unreinen Geist auszufahren und der geschah. Dann geschah es so. Bei den Heilungen sind die wenigsten nur durch Sprechen, die meisten durch beides. Aber es wird sehr interessant vermittelt, dass das gibt ja solche Berichte, wo ich nicht überzeugt bin, dass wir das unbedingt hier in der Gemeinde praktizieren wollen, dass Jesus auf die Erde gespuckt hat und dann hat er daraus ein bisschen Schlamm gemacht und dann rief er das auf die Augen und dann sagt er, sei sehend und er sah. Was geschah da? Das eine ist die Augen anrühren und das andere ist das Sprechen. Das Anrühren, dadurch wird was übertragen? Dynamiskraft und das Aussprechen, damit wird was übertragen? Exousia, Vollmacht. Das heißt, manchmal wird das eher in geschichtlicher Form uns erzählt. Oder bei dem anderen, da hatte die Finger in die Ohren gesteckt. Diese ganzen Berichte kennt ihr alle vom Kindergottesdienst. Und dann sagte er, Hephata, rufe ich aus, sei geöffnet oder sei hörend, öffne dich. Und dann geschah es. Das Anrühren und das Sprechen. Und davon können wir viel mitnehmen, dass wenn wir im Heilungsdienst sind, eigentlich stelle ich mir vor, im Segnungsteam, im Heilungsdienst, hier in der Gemeinde, das haben wir eh schon gemacht. wir waren uns vielleicht dessen nicht bewusst. Und vielleicht könnten wir das jetzt viel bewusster machen, dass wir zum einen die Hand auflegen und die andere, dass wir ganz bewusst dann das Aussprechen proklamieren. Dann nur so nebenbei, bei den Jüngern Jesu, wie bei Jesus, dies Exousia, man könnte sich zwei Formen vorstellen, wenn wir das jetzt auf uns, dein und mein Leben anwenden. Das eine ist ein Bittgebet, Herr, bitte rühre diese Person an und heile sie. Und das andere ist ein Befehlsgebet. Eigentlich ist Gebet schon fehl am Platz. Ein Befehl, Ausspruch. Sei geheilt! Ich möchte ja niemanden unter Leistungsdruck setzen, aber es ist interessant, dass in allen Evangelien und in der Apostelgeschichte es kein einziges Beispiel von einem Bittgebet gibt. Weder von Jesus noch von den Jüngern. Die haben nie um Heilung gebetet. Die haben es immer proklamiert. Gold und Silber habe ich nicht, aber was ich habe, im Namen Jesu, stehe auf. Und er streckte seine Hand aus, ergriff ihn bei der Hand und hob ihn auf. Was tat er? Anrühren, Dynamiskraft und sprechen, sei geheilt im Namen Jesu. Ach, nur so nebenbei, da las ich mal in einem schlauen Buch. Petrus und Johannes haben gesagt, Gold und Silber haben wir nicht, aber was wir haben, das geben wir im Namen Jesu, steh auf. Die Variante davon für die moderne Kirche ist, Gold und Silber haben wir viel, aber was wir nicht haben, können wir dir nicht geben. Das ist sehr schade, das ist eher ein Armutszeugnis und wir wünschen uns beides. Viel Gold und Silber, die Gemeinde braucht Gold und Silber, aber auch viel Power. Was wir haben, wollen wir weitergeben. Noch eines, und das ist, um das ein kleines bisschen zu präzisieren, was eigentlich bei Matthäus 12 schon steht, lese ich ein Kästchen, Absatz 2.5, ein Kästchen mit drei Versen. Kolosse 1, Vers 12, dem Vater danksagend, der euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich seines Sohnes, seine Liebe. In ihm haben wir die Erlösung und die Vergebung der Sünden. So, das wollen wir noch ein kleines bisschen genauer anschauen. Es gibt zwei Reiche auf Erden. Jedes Reich hat einen Herrscher. Es steht für Satan und die Krone selbstverständlich für den König der Könige, Jesus Christus. Nun sind auf meinem Diagramm die Reiche nicht sehr unterschiedlich. Das eine ist klein und das andere ist ein bisschen größer. Meine Folie gibt's nicht ganz her, aber ich würde eigentlich am liebsten das Reich Jesu groß gemalt haben, denn sein Reich, sein Thron ist hoch über alle Throne. Aber mein Diagramm passt dann nicht mehr auf die Folie hier oder auf den Projektor. Deswegen sehen die beiden Reiche mehr oder weniger gleich aus. Schade, aber es soll nicht so sein. Jedes Reich hat einen Herrschaftsbereich, eine Sphäre. Einen Bereich, Reich des Lichtes und Reich der Finsternis. Und jedes Reich ist in sich absolut höchst organisiert, dass wir keines von den beiden Reichen unterschätzen oder verniedlichen. Jedes ist absolut strukturiert. Und wer das ein bisschen nachlesen möchte, Paulus hat außerordentlich gutes Verständnis davon gehabt. Es steht Epheser 6, Vers 12, ganz genau beschrieben, wie die Struktur Satans ist. Ich hatte mir überlegt, ob ich uns das sagen möchte, aber die Zeit, die wir haben, möchten wir nicht nur das Reich der Finsternis studieren, sondern auch das Reich des Lichtes. Und es gibt andere Verse, die uns auch die Ordnung im Reich des Lichtes aufschlüsseln. Alles hat Paulus dort empfangen. Ganz viele einsichtsvolle Sachen. Jedes dieser Reiche hat eine echte Power, eine Regierung. Dominion, das Wort fehlt mir im Deutschen. Eine Herrschaft. Und Satan hat auch eine Herrschaft. Und eines, was sich hier nicht so sehr zum Ausdruck gebracht hat, in jedem Reich, wie in einem weltlichen Reich, gibt es, ja, Untertanen ist heute nicht mehr so ein schönes Wort, aber in einem Königsreich waren die früher alle Untertanen. Also Mitglieder oder Einwohner, jedes Reich hat Teilnehmer. Und jetzt sagt uns Paulus, er, danksagend dem Vater ihm, er hat uns aus der Macht der Finsternis, da sehen wir das. Wie sieht diese, wie heißt diese Herrschaft? Die Macht der Finsternis. Eigentlich müsste ich das alles schwarz malen, aber dann würde von dem Diagramm nicht viel übrig bleiben. Und er sagt, in das Reich des Lichtes. Und hier gilt das große Gesetz der Liebe. Liebe ist eine große Power im positiven Sinn im Reich Gottes. Und die Verbindung von dem Reich der Finsternis zum Reich des Lichtes ist das Kreuz Jesu. Er sagt, er hat uns versetzt. Versetzt. Und wie geschieht das? Durch Erlösung. Ich finde es immer so ermutigend, dass wenn Paulus über diese Art Sachen redet, hier in diesem Vers kommt jetzt nicht vor, aber er gibt so ganz heftige Beschreibungen und sagt, wir alle waren vormals Feinde Gottes. Erstens sagt er wir, er auch. Jeder Mensch, der auf Erden geboren wird, ist ein Feind Gottes. Warum? Nicht durch das, was ich getan habe, sondern durch das, was ich bin. Was bin ich? Ein Mitglied im Reich der Finsternis. Warum? Weil unser Vorfahre Adam den Apfel gegessen hat. Aber das ist eine ganz lange Geschichte. Alle Nachkommen Adams werden auf Erden geboren, nicht durch das, was ich tue ins Reich der Finsternis, sondern durch das, was ich bin. Und Luther hat das ja übersetzt als, oder erklärt mit Erbsünde. Da stimmt etwas in mir nicht und das macht eine Feindschaft zwischen mir und Gott. Und eigentlich für uns kaum vorstellbar, dass Gott seine Feinde, das sind du und ich, aus dem Reich der Finsternis herausreißt und in das Reich des Lichtes hineinsetzt. Gut, das ist jetzt nicht das Thema für heute. Sonst, wenn es wäre, dann würde ich an diesem Punkt so lange stehen bleiben, bis wir alle zu Tränen gerührt sind. Das ist nämlich das Thema Evangelisation. Aber für heute ist das nicht. Wir wollen es nur wahrnehmen. Wir alle fangen unseren Wandel auf Erden an als Gottes Feinde. Und durch die Erlösung werden wir versetzt in das Reich der Finsternis. Das war die gute Nachricht. Die weniger gute Nachricht ist, diese beiden Reiche stehen miteinander in einem heftigen Kampf. Kampf. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, Vers 12. Jeder einzelne Glaubende, der zum Glauben gekommen ist an Jesus Christus, das schließt dich und mich und alle anderen Leute auch ein, die an den lebendigen Jesus, zum lebendigen Glauben gekommen sind, stehen in einem Kampf. Ob wir es wissen oder nicht, ob wir es wollen oder nicht, es spielt keine Rolle. Jetzt muss ich euch sagen, ich bin jetzt nicht so der kampfeslustige Mensch. Und wenn es nach mir ginge, dann würde ich mich sehr freuen, wenn alles in Harmonie und Freundlichkeit und Einverständnis und Fröhlichkeit ablaufen könnte. Aber ich versuche das mal so darzustellen. Also dieses Beispiel, das ich jetzt gebe, das ist ziemlich überholt. Das könnte man sich vorstellen, trifft auf die Ende der 70er oder Anfang der 80er Jahre zu. Und ich wähle das mal bewusst, weil dieser Teil der Politik, der ist ja weitgehend heute nicht mehr so. Da gab es ja den Kalten Krieg. Und stell dir vor, ich als gebürtiger Südafrikaner in Ende der 70er Jahre wandere aus von Südafrika nach Amerika, bekomme eine tolle Green Card und bekomme als Ingenieur dort bei einer Firma eine tolle Arbeit. Und nach wird aus der Green Card eine permanente Einwohnerschaft in die USA. Und ich freue mich so sehr, dass ich im gelobten Land jetzt einen Haufen Geld verdienen kann und als Ingenieur arbeiten kann. Und eines Tages klopft jemand an die Tür und sagt, sind Sie Penzorn? Wie Walter Penzorn? Ja, was ist das, bin ich? Ich habe eine gute Nachricht für Sie. Sie werden Ihren Winterurlaub in Sibirien verbringen. Ich sage, wie bitte? Ja, sagt er, Sie werden jetzt nächste Woche Ihre Sachen packen und dann fahren Sie mit mir nach Sibirien. Ich sage, was soll ich in Sibirien machen? Ja, sagt er, da gibt es so ein bisschen Komplikationen. Ja, komm, welche Komplikationen sind denn das? Er sagte, ja, das sind die Komplikationen zwischen Washington und Moskau. Ich sage, ja, ich meine, das ist ja okay oder schlimm, wenn die beiden Komplikationen haben, Washington und Moskau. Was hat's mit mir zu tun? Ja, Sie sind hier in Amerika. Sag ich, ja, dann soll aber Washington bitte das mit Moskau ausklären. Was hat's mit mir zu tun? Er sagte, also mit Ihnen zu tun, hier auf meiner Liste steht, Sie gehören jetzt in die USA. Sie sind Bürger in der USA. Stimmt das? Ja, sage ich. Darum müssen Sie mit nach Sibirien. Sag ich, aber da möchte ich nichts zu tun haben. Es geht mir nichts an. Ja, sagte, sehen Sie, Moskau und Washington verstehen sich in diesem Punkt nicht so gut. Und weil Sie jetzt hier in die USA gehören, sind Sie jetzt auch an diesem Kampf beteiligt. Sag ich, aber das interessiert mich nicht, was da zwischen Washington und Moskau in Sibirien abläuft. Sagt er, Sie werden es dann bald kennenlernen, wenn Sie in Sibirien sind für Ihren Winterurlaub. Ja gut, zum Glück gilt, glaube ich, dieses, heutzutage gibt es ganz andere Konflikte, aber die möchte ich aus politischen Gründen nicht ansprechen. Reden wir mal lieber von den Konflikten, die weitgehend sozusagen jetzt mittlerweile geklärt sind. Satan steht im Kampf mit Jesus. Und ob ich es will oder nicht, ob es mich interessiert oder nicht, ob ich daran teilhaben will oder nicht, diese beiden Reiche stehen in Konflikt. Es gibt eine Komplikation, mein Diagramm stimmt nicht wirklich. Aber ich habe es mehr aus didaktischen Gründen so gemalt, wie ich es gemalt habe. Es sieht eigentlich ganz anders aus. Und zwar so. Es wäre schön für uns, wenn das wie damals war. Damals war in Ägypten. Da waren die Ägypten die Bösen und das Volk Israel waren die Guten. Und die Bösen sind aus Ägypten in das gelobte Land. Dann wusste man, die Bösen sind dort und die Guten sind hier. Das war alles viel einfacher. Aber was geschieht heute? Geografisch gesehen haben wir hier einen Haufen Leute. Und manche gehören zum Reich des Lichtes und manche zum Reich der Finsternis. Und das kann glatt dein Arbeitskollege sein oder dein eigenes Familienmitglied. Es ist nicht geografisch getrennt, sondern die Menschen stehen nebeneinander. Manche unter der Herrschaft Satans, manche unter der Herrschaft Jesu. Und das macht die Sache jetzt spannend. Die Sache ist also nicht so einfach, dass man sagen kann, dort sind die Bösen und hier sind die Guten. Hoffentlich in der Gemeinde nur viele gute Leute. Aber das ist ja auch nur ein Bereich, sondern wir reden von unserer ganzen Gesellschaft. Und dann wird es nochmal wieder spannend, dass wir feststellen dürfen, Epheser 6, Vers 12, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, die Menschen hier sind nicht meine Feinde. Wer ist mein Feind? Satan. Und die Menschen in seinem Reich, die werden von ihm gefangen genommen und dominiert. Wodurch? Durch seine Power. Das wollen wir sehr bewusst mitnehmen. Und deswegen haben wir in dem Sinn keine Wahl. Ich möchte nicht gerne kämpfen und den ganzen Tag im Clinch sein. Aber das Reich des Lichtes und das Reich der Finsternis prallen hier in der Gegenwart aufeinander. Und dein und mein Auftrag unter anderem ist, um Menschen zu begleiten, anzusprechen, dass sie aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichtes kommen. Und das wäre das Thema Evangelisation. Für heute ist das nicht das Thema, das angesagt ist, sondern mehr, dass wir festhalten wollen, dieser Konflikt zwischen Licht und Finsternis ist die Erklärung oder der Schlüssel für ganz, ganz viele Probleme in unserer Welt. Kampf. Und wie ich da schon sagte, dass Menschen oft verwirrt sind, dass hier in unserer Welt so viel Arges geschieht. Jesus selber hat an mehreren Stellen, Johannes und an mehreren anderen Stellen, Satan beschrieben als den Fürst dieser Welt. Das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wer beherrscht in diesem Moment diese Welt? Mit allem drum und dran. Nicht Jesus. Jesus herrscht nur dort, wo er in den Herzen von Menschen Raum gewinnt. Und dann gilt, was Jesus gesagt hat, dass wir beten sollen. Da brauche ich jetzt eine aufregende Farbe. Das ist ungefähr die aufregendste, die ich habe. Die ist nicht sehr aufregend, aber kann man die überhaupt sehen? Kaum. Er hat gesagt, wir sollen beten. Dein Reich komme. Sein Reich komme. Und sein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das Reich Gottes kommt nicht automatisch. Das Reich. Tut mir leid, Dankeschön. Ist gut so? Das Reich Gottes kommt nicht automatisch. Wenn sich nichts ändert, dann hat Satan die komplette Herrschaft auf Erden. Und nur dort, wo du und ich anfangen zu beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, Herr, dass dein Wille im Himmel, aber hier bei uns anfängt wirksam zu werden. Dort fängt das Reich des Lichtes an, wirksam zu werden. Das ist dein und meine Beteiligung in dem Ganzen. In einem gewissen Sinn war vor dem Kreuz Jesu, was ja den Sieg über die Mächte der Finsternis darstellt, hatte Satan eigentlich auf Erden weitgehend uneingeschränktes Spielfeld. Es ist für uns schwer, das heute uns vorzustellen, wie überhaupt ein Mose oder ein Abraham oder ein David oder wie die Propheten alle hießen, überhaupt so unter diesen echt schwierigen Voraussetzungen eine Beziehung mit Gott haben konnten und dass Gott gewirkt hat. Aber dass so vieles schiefgelaufen ist, kann man dadurch erklären, dass zu der Zeit gab es noch kein Kreuz Jesu und dass wir im Namen Jesu. Also der Herr hat uns nicht mittellos gelassen, sondern er hat uns die Autorität gegeben im Namen Jesu. Das eine Art, das zu erklären, wäre an Stelle von Jesus. Er herrscht im Himmel zu Rechten des Vaters, macht für uns Fürbitte. Und wir sind hier auf Erden und unser Auftrag ist, dein Reich komme und im Namen Jesu sein Reich hier auf Erden aufzurichten. Ich möchte morgen das noch ein kleines bisschen präzisieren, wie und in welcher Weise dieses Reich Gottes hier auf Erden zum Ausdruck gebracht werden kann oder was sind Elemente und vielleicht auch noch die Erklärung, weswegen tue ich in diesem Seminar mich bei dem Thema Gottes Herrlichkeit mit dem Reich Gottes einklinken. Oder, wie Andi das vorhin gesagt hat, weswegen steht im Vater Unser zum einen, dein Reich komme und dann die letzte Zeile im Vater Unser, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Warum steht Herrlichkeit dort? Dem wollen wir morgen ein bisschen auch lehrmäßig an weitergehen und dieses festhalten, dass diese zwei Reiche prallen hier auf Erden. Aber was mich total begeistert, Gott hat uns nicht ohne Möglichkeiten schutzlos stehen lassen. Und ich finde das sehr wichtig für jeden einzelnen Glaubenden, dass wir zumindest zwei Dinge wahrnehmen. Das erste ist, es besteht ein Konflikt zwischen Licht und Finsternis. Und wer sitzt mitten in diesem Konflikt? Du und ich. Will ich das? Auf keinen Fall. Habe ich eine Wahl? Auf keinen Fall. Das ist die gute Nachricht. Und zweitens, durch dich und mich haben wir die Möglichkeit, dass dein Reich komme und wir diesen Mächten der Finsternis Einhalt gebieten können. Und dazu braucht es, dass wir das kennenlernen. Was hat uns der Herr gegeben? Also den Vers vergesse ich immer. Es ist Hosea 6, Vers 4 oder 4, Vers 6. Ich weiß, er ist rechts oben in der Bibel. Das ist das Wichtigste. Der heißt, mein Volk geht zugrunde aus Mangel an Erkenntnis oder Verständnis oder Einsicht, je nachdem, wie man das übersetzt. Wir werden vom Satan geohrfeicht, wenn wir keine Ahnung haben. Und das braucht nicht so zu bleiben. Das ist mein Ziel, dass wir da ein bisschen weiterkommen. Ich hatte mir überlegt, wie wir diesen Abend zum Abschluss bringen. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, um von Folien ins Herz zu kommen. Und so stelle ich mal vor, lasst uns auf den Herrn einstellen. Vielleicht gab es eine Person, die am entweder Klavier oder Gitarre einfach nur ein bisschen uns begleitet. Ich wünsche mir so sehr und habe immer diese Erwartung an den Herrn, dass wir etwas innerlich an Anrührung empfangen. Dass es nicht nur bei einer Lehre stehen bleibt. Wir wollen auch ganz bestimmt morgen und übermorgen mehr und mehr auch noch für Kranke beten, dass wir sehen können, wie bei Jesus, dass das Reich Gottes kommt. Aber für heute habe ich mir vorgestellt, dass wir vielleicht eher eine Begegnung mit dem Herrn haben. Ich möchte jetzt zu deinem Herzen reden, nicht so sehr zu deinem Kopf. Und während du einfach ein bisschen da auch musikalisch uns da unterstützt. Ich hatte ja gestern, für die, die im Gottesdienst dabei waren, von dem Bob Edward erzählt. Und er war die erste Person oder ist die erste Person, der ich begegnet bin in meinem Leben, der ein außerordentliches Verständnis hat von der Wirksamkeit von Gottes Herrlichkeit. Nicht so sehr die Theorie, aber der ist darin wirksam gewesen. Und wenn er, wie ich schon sagte, sein Zeugnis erzählt hat, dann kam sehr bald, dass die Herrlichkeit Gottes den ganzen Raum gefüllt hat. Und ich war bei einer Konferenz dabei. Hört ihr das noch oder ist das okay so? Ja. Ich hatte das schon vorher zum Ausdruck gebracht, dass ich mich selber nicht so sehr einstufe als eine Person, die sehr stark intuitiv begabt ist. Und während sehr viele Menschen bei dieser Konferenz angerührt waren, sichtbar angerührt waren von dieser Herrlichkeit, die den Raum gefüllt hat, hat er sich mit den Menschen befasst, die so ähnlich wie ich nicht so schnell oder so oft oder intensiv die Herrlichkeit Gottes spürbar erleben. Und er hat einen nach dem anderen, die sagten, so wie ich, ja, wir erleben wenig, hat er nach vorne gerufen. Und stell dir vor, er stand jetzt hier und ich stand da und er hat mich noch nicht mal angerührt, nur mir gegenüber gestanden. Und dann sagt er, entspann dich einfach nur, entspann dich. Und dann hat er uns erklärt, dass Gott hat ihm die Augen geöffnet, dass er die Herrlichkeit auf Menschen kommen sehen konnte. Das ist wie ein Schleier, sagte, wie so ein ganz sanfter Nebelschleier. Da sagte er zu mir, während ich da stand, sagte, entspann dich. Ich sag dir, wenn ich sehe, dass diese Nebelschleier von Gottes Herrlichkeit auf dich kommt. Ich stand da, sagte er so, acht mal drauf, jetzt. Hast du das gespürt? Stand ich da und dachte ich, 90% nein, 10% unsicher und den Rest weiß ich auch nicht. Mach dir keine Sorge, sagte er. Stell dich dahin und entspann dich. Jetzt kommt es wieder. Hast du es jetzt gespürt? Sag ich, also die Unsicherheit wird weniger und die Gewissheit fängt an zu zunehmen. Also mach dir keine Sorge. Spürst du es jetzt? Ja, sag ich, jetzt denke ich, habe ich was gespürt. Was ihm natürlich sehr geholfen hat, er konnte diesen Schleier der Herrlichkeit sehen. Das sind die wenigsten Menschen, die das sehen können. Aber manchmal bei Veranstaltung, weil was an dem Tag geschah, der hat sich so lange mit mir Zeit genommen, bis ich wirklich diesen Schleier gespürt habe. Irgendwann habe ich es mir echt nicht mehr eingebildet. Und an dem Abend lag ich dann in meinem Bett und da kam es wieder und wieder, wie so ein Schleier, der über mich kam. Und wieder und wieder und wieder. Irgendwann war Bob Edwards nicht mehr da, aber der Schleier war immer noch da. Und irgendwas hat er dort gewirkt. Und manchmal in Veranstaltungen, dann spüre ich plötzlich, hier ist Bob Edwards Schleier. Als ich vorhin da wartete auf den Herrn, spürte ich, Bob Edwards Schleier ist heute hier. Ich habe auch keine Patentlösung, wie das zu machen. So will ich dich einfach mal einladen. Ich brauche auch nicht wirklich was, Lobpreis zu singen, wenn andere auch mit zu dem Lobpreisteam, dass wir auch nicht wirklich singen, sondern vielmehr, ich bete für uns, lade den Heiligen Geist ein und dass du einfach nur vor dem Herrn stehst und sagst, Herr, ich möchte das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit erleben. Ich möchte dort eintreten. Und Herr, ich öffne mich für das Reich und für die Kraft und für die Herrlichkeit. Und eine Art, wo ich manchmal gemerkt habe, und weißt du, wir haben die Sachen nicht im Griff. Gott ist Gott und wir sind wir. Aber wir können ihn einladen und uns darauf einlassen oder öffnen. Und ich möchte aber den Heiligen Geist einladen und schauen, schau mal, ob du Bob Edwards' Schleier von der Herrlichkeit spürst. Und schau mal, was der Herr bei dir wirkt. Wenn du es leichter findest, zu sitzen, zu empfangen, ist es okay. Wenn du es leichter findest, zu stehen. Ich möchte bei niemand einen Zwang machen, sondern einfach mit uns beten und den Heiligen Geist einladen. Wir möchten alle drei erleben. Das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit.